Welchen besseren Weg zu meiner Vernichtung könnte es geben, als mich auf die Frau zu hetzen, die ich liebe?« fragte er.
»Das ist auch eine von den Interpretationen, die ich bereits berücksichtigt habe,«
erwiderte Hubbard.
»Und doch...«
Der Herzog öffnete die Augen, musterte Hubbard und dachte, »Es ist nur richtig, wenn er misstrauisch ist. Das Misstrauen ist seine Aufgabe, nicht die meine. Wenn ich den Eindruck erwecke, dies zu glauben, macht ihn das vielleicht unvorsichtig.« »Was schlägst du also vor?« flüsterte er.
»Für den Augenblick lediglich eine völlige Überwachung, Mylord. Ich werde dafür sorgen, dass die Beschattung unauffällig vor sich geht. Idaho wäre genau der richtige Mann für diese Aufgabe. Vielleicht können wir erreichen, dass er in einer Woche wieder zurück ist. In seiner Gruppe befindet sich ein junger Mann in Ausbildung, der geradezu ideal als Ersatzmann für ihn einspringen könnte. Bei den Fremen. Er besitzt das nötige diplomatische Fingerspitzengefühl.«
»Unsere Stellung bei den Fremen darf nicht darunter leiden,« gab der Herzog zu.
»Das wird sie nicht, Sire.«
»Und was wird mit Paul?«
»Vielleicht könnte sich Dr. Yue mit ihm beschäftigen.«
Leto wandte Hubbard den Rücken zu.
»Ich überlasse das dir. Ich werde auf jeden Fall diskret zu Werke gehen, Mylord.«
»Zumindest darauf kann ich zählen,« dachte Leto. Laut sagte er,
»Ich mache jetzt einen Spaziergang. Wenn du mich brauchst, ich bin nicht weit vom Tower entfernt. Die Wache kann...« »Mylord, bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen noch einen Filmclip zeigen, den Sie lesen sollten. Es handelt sich um eine erste Einschätzung der Fremen-Religion. Sie werden sich daran erinnern, dass Sie mir den Auftrag gaben, darüber einen Bericht zusammenzustellen.«
Der Herzog blieb stehen und sagte, ohne sich umzuwenden, »Hat das nicht etwas Zeit?«
»Natürlich hat es das, Mylord. Aber Sie fragten danach, was die Leute riefen, als wir nach Arakeen kamen. Sie riefen Mahdi, und sie meinten damit den jungen Herrn. Als sie...«
»Paul?«
»Ja, Mylord. Es existiert eine Legende auf Arrakis, eine Prophezeiung, nach der eines Tages ein Führer zu ihnen kommen wird, das Kind einer Bene Gesserit. Er soll sie in die Freiheit führen. Die Prophezeiung ähnelt der bekannten Messias-Legende.«
»Sie glauben, Paul sei...«
»Sie hoffen es nur, Mylord.«
Hubbard reichte ihm den Clip. Der Herzog nahm ihn und steckte ihn in die Tasche. »Ich werde es mir später ansehen.«
»Selbstverständlich, Mylord.«
»Jetzt brauche ich erst etwas Zeit zum Nachdenken.«
»Ja, Mylord.«
Der Herzog tat einen tiefen Atemzug, der beinahe wie ein Seufzer klang, und ging hinaus. Er hielt sich nach rechts, legte die Hände hinter dem Rücken zusammen und schritt langsam den Korridor entlang und achtete kaum darauf, wohin er lief. Er ging vorbei an Korridoren, Treppen und Sälen und an Männern, die bei seinem Auftauchen salutierten. Irgendwann kam er in den Konferenzsaal zurück, wo er Paul auf einigen zusammengestellten Stühlen schlafend fand, zugedeckt mit der Jacke eines Bewachers. Unter seinem Kopf lag ein Sturmgepäck. Der Herzog durchquerte den Raum und ging auf den Balkon hinaus, von dem aus er das gesamte Landefeld überblicken konnte. Ein auf dem Balkon stehender Wachtposten knallte, aufgeschreckt durch das Erscheinen Letos, die Hacken zusammen.
»Stehen Sie bequem«, murmelte Leto.
Er beugte sich über das eiserne Geländer, lehnte sich dagegen. Über der Wüste begann der Morgen zu grauen. Er sah auf. Genau über ihm wirkten die Sterne wie von einem Seidenschal verdeckt. Am südlichen Horizont leuchtete der zweite Mond dünn durch die Staubschleier. Leto hatte den Eindruck, als mustere der Mond ihn mit einem ungläubigen und sarkastischen Grinsen. Noch während er ihm zusah, tauchte der Satellit hinter die Klippen des Schildwalds. In der Sekunde der sich verfinsternden Umgebung fühlte er plötzlich, wie es ihm kalt über den Rücken hinunterlief. Er schüttelte sich. Plötzliche Wut überkam ihn. »Die Harkonnen haben mir nun zum letzten Mal ihre Knüppel zwischen die Beine geworfen«, dachte er. »Sie sind gierige Raffhälse, und ihr Denken bewegt sich in hinterwäldlerischen Bahnen. Ich möchte sehen, wie sie mich von hier vertreiben wollen.« Und mit einem Anflug von Traurigkeit: »Ich werde mit dem Auge und der Klaue herrschen, wie der Habicht unter den Singvögeln.« Instinktiv tastete seine Hand nach dem auf seiner Brust befestigten Falkenemblem. Im Osten wandelte sich die Nacht zu einem dunstigen Grau. Das Licht näherte sich dem Horizont. Es war eine Szene von solch beeindruckender Schönheit, dass er ihr alle Aufmerksamkeit zuwandte. »Manches hier ähnelt Caladan doch«, dachte er. Er hätte sich niemals vorzustellen vermocht, dass es auf Arrakis etwas so Schönes geben konnte wie diesen zersplitterten roten Horizont mit seinen purpurnen und ockerfarbenen Klippen. Jenseits des Landefeldes, wo der matte Tau der Nacht der Saat Leben eingehaucht hatte, sah er riesige rote Blütenfelder und dazwischen vereinzelte Felder von dunklem Violett, wie die Fußspuren eines Riesen.
»Ein herrlicher Morgen, Sire«, sagte der Wachtposten. »Das ist es wirklich.«
Der Herzog nickte und dachte, »vielleicht wird dieser Planet noch über sich hinauswachsen. Vielleicht wird er doch noch eine Heimat für meinen Sohn.« Er sah menschliche Gestalten, die zu den Blumenfeldern hinübergingen. Sie schwangen seltsame Behälter, die sie als Tausammler auswiesen. Auf Arrakis war die Feuchtigkeit so kostbar, dass man sogar den Tau sammelte. Aber er könnte sich auch als Ort des Schreckens erweisen.